Der Kandidatinnencheck zur OB-Wahl am 4. Juli 2021. Jonas Taxis und Seelwank Müller quetschen die 7 KandidatInnen aus und ergründen die Essenz der jeweiligen Programme. Zu hören sind die Interviews entweder wochentags vom 24.06. bis zum 2.07. jeweils 12 Uhr live im Radio und auf Twitch oder auf unserer Homepage unter störfunk.de zum Nachhören.
Herzlich willkommen zur vorletzten Ausgabe des KandidatInnen-Checks hier auf Radio Störfunk mit Selo und Jonas am Mikrofon. Heute haben wir Dr. Andreas Baum zu Gast. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
Sie sind 1963 in Gladbeck geboren und haben 3 erwachsene Kinder, haben dann 1984 ihr Abitur gemacht und dann Maschinenbau studiert. Und nach ihrem Studium waren sie in verschiedenen Firmen als Werkleiter, Vorstand und auch geschäftsführender Gesellschafter tätig. Außerdem sind sie Mitbegründer der Partei Die Basis. Stimmt das alles so?
Es stimmt alles richtig. Das Einzige, was noch fehlt zu erwähnen, ist nicht so wichtig, aber immerhin, ich habe im Maschinenbau auch promoviert im Bereich Betriebsorganisation.
Alles klar. Dann die erste Frage, wie sind Sie zur Politik gekommen? Gab es da auch vielleicht einen Abschnitt in Ihrem Leben oder ein bestimmtes Ereignis, bei dem Sie politisiert worden sind?
Um ehrlich zu sein, habe ich mich mein ganzes Leben, so wie die meisten anderen, auch damit zufrieden gegeben, mein Kreuzchen zu machen bei der Wahl, mich politisch zu interessieren, die Zeitung zu lesen und natürlich Politik als Beobachter wahrzunehmen. Und erst im letzten Jahr, als ich beruflich mehr Zeit hatte, mal die Kinder aus dem Haus waren und sich dann der Freiraum ergeben hat, sich auch politisch zu betätigen, habe ich sozusagen das Heft des Handelns in die Hand genommen, den Freiraum genutzt und angefangen, mich auch politisch zu engagieren.
Wie kam es dann letztendlich zur Bewerbung für die Oberbürgermeisterwahl? Sie kommen ja eigentlich aus Nordrhein-Westfalen.
Nun ja, ich bin seit über 15 Jahren in Baden-Württemberg ansässig und war hier im schönen Landkreis Schwäbisch Hall auch als Landtagskandidat und habe im Zuge meiner Kandidatur und meiner Wahlwerbeaktionen den Landkreis kennengelernt, lieben und schätzen gelernt, die Gegend, die netten Menschen hier kennengelernt und natürlich ist die Stadt Schwäbisch Hall für den Landkreis eine der wichtigsten Standorte und ich bin hier sehr, sehr viel vor Ort gewesen. Und als die Kandidatur, die ja einmal verschoben worden ist, nochmal ausgerufen wurde, haben meine Freunde und Bekannten mich angerufen und gesagt, schau mal, die hat das doch immer hier so gut gefallen und das wäre doch die Gelegenheit, bewirb dich doch als Oberbürgermeister und dem Ruf bin ich dann gerne gefolgt.
Das Amt des Oberbürgermeisters ist auch sehr Verwaltung und Management lastig. Was qualifiziert Sie dafür?
Naja, Sie haben die Antwort im Grunde ja schon vorgegeben. Sie ist managementlastig. Schwäbisch Hall ist ja von der Verwaltung her so groß, da reden wir über insgesamt 800 Mitarbeiter, dass die meisten Dinge ja im Grunde genommen geregelt sind, zugeordnet sind. Es gibt Abteilungen oder Ämter, wie man dann in der Behörde sagt, die angeleitet werden. Und es geht ja nicht darum, dass der neue Bürgermeister eine Akte von links nach rechts trägt und selber bearbeitet. Er muss in der Lage sein zu führen, er muss in der Lage sein, Verantwortung zu übernehmen, er muss Dinge managen, er muss Richtungsentscheidungen geben. Und das sind alles Dinge, die ich in den letzten 30 Jahren in meiner Berufstätigkeit gewöhnt bin zu machen und das kann ich.
Gibt es da Aufgaben, wo Sie sich ganz besonders drauf freuen oder auch Aufgaben, wo Sie sich denken, habe ich nicht so besonders Lust drauf?
Um ehrlich zu sein, ich freue mich auf jede einzelne Aufgabe, diese Stadt mitzuhelfen, weiterzuentwickeln, fit für die Zukunft zu machen. Da habe ich in den vielen letzten Wochen, ich lebe ja jetzt hier in Schwäbisch Hall, bin hier hingezogen und spreche sehr, sehr viel mit den Bürgern. Ich habe nichts gesehen, von dem ich sagen würde, das macht mir keinen Spaß. Ganz im Gegenteil. Wenn Sie danach fragen, was sind Hauptaufgaben? Ich denke, die Verwaltung muss in jedem Fall modernisiert werden im Hinblick auf die Ansprechbarkeit über neue Medien, Stichwort Internet, Videochats und ähnliche Dinge. Da haben wir ja gerade in den letzten Monaten gemerkt, dass die Bürger sich beklagt haben, keine Ansprechpartner in der Verwaltung angetroffen zu haben, die Unternehmen sich beschwert haben, dass sie keine Ansprechpartner haben. Da ist sehr viel liegen geblieben. Und das kann man besser machen durch Online-Zugänge, durch auch die Möglichkeit, in der Verwaltung im Homeoffice zu arbeiten. Das ist sicherlich eine große Chance, da dieses Potenzial zu heben.
Wenn man über Sie recherchiert, findet man auch, dass Ihnen vorgeworfen wird, mit den Querdenkern zu tun zu haben. Sie waren auf einer Demo und haben sich für Ihre Stimmen bei der Landtagswahl bedankt. Also Sie haben dann gesagt, Sie waren zufällig dort. Heißt, Sie wollen sich auch von den Querdenkern distanzieren?
Das ist immer die Frage, was man darunter versteht. Die Querdenker als solche sind ja Menschen, sind Bürger dieser Stadt. Von denen würde ich mich auf gar keinen Fall distanzieren, so wie ich mich von CDUlern oder Grünen, SPDlern oder Nichtwählern, Protestwählern auf keinen Fall distanzieren würde. Das sind alles Menschen, die haben unterschiedliche Meinungen und Interessen. Und jeder Bürger dieser Stadt soll das Recht haben, seine Meinung kundzutun und ist ein wertvolles Mitglied der Gemeinschaft und muss wahrgenommen werden. Etwas völlig anderes ist zu sagen, es gibt eine Organisation Querdenken. Das ist eine Bewegung, die Demonstrationen organisiert, was für sich genommen erstmal in Ordnung ist, ist aber nicht mein persönliches Format. Ich bin in den letzten 2 Jahren, wie gesagt, einmal zufällig hier beim Vorbeigehen und einmal, um es mir anzuschauen, in Stuttgart auf einer Demo gewesen. Mein Format ist eher die politische Betätigung. Ich habe ganz bewusst eine Partei gegründet, die sich politisch betätigt und im Rahmen unserer demokratischen Grundordnung mithelfen will, Gesetze zu machen und bessere Gesetze zu machen im Sinne der Bürger.
Ich glaube, unsere Frage hat eher darauf abgezielt, ob Sie sich inhaltlich von den Querdenkern distanzieren wollen, keinesfalls von den Menschen.
Genau, ja, dann sind wir uns ja einig.
Okay, wunderbar. Was denken Sie denn, warum gibt es dann einige Querdenker, wenn Sie sich von denen inhaltlich distanzieren wollen, die Sie auch wählen?
Na, ich denke, es gibt Menschen, die mit der Politik, und da rede ich jetzt nicht von der Vorortpolitik, sondern Ihre Frage geht ja in Richtung grundsätzlich die große Politik. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, mit dem, was in der großen Politik gemacht wird, nicht einverstanden sind. Und wie reagieren die Menschen darauf, dass sie nicht einverstanden sind, dass sie das nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, dass sie diesen Vertrauensverlust haben? Ein sehr, sehr großer Anteil von Menschen geht nicht mehr wählen. Also wenn Sie sich die letzten Wahlen anschauen, 40-50% der Menschen gehen nicht wählen. Die letzte Oberbürgermeisterwahl hier hatte 35% Wahlbeteiligung, da sind 65% nicht wählen gegangen. Und das ist meines Erachtens nach ein großer Verlust an Demokratie, an Meinungsvielfalt und auch an Mitbestimmung. Und es haben viele Generationen dafür gestritten, dass wir eine Demokratie haben in Deutschland. Und ich bin persönlich davon sehr überzeugt, dass es wert ist, sich dafür einzusetzen, dass das erhalten bleibt und dass möglichst viele Menschen, insbesondere auch jüngere Menschen, wieder motiviert werden, sich politisch zu beteiligen und einzubringen. Und das ist mir so wichtig, dass ich durch die Gründung der Partei beispielsweise die Möglichkeit schaffen wollte, für in Anführungsstrichen normale Menschen, die eine eigene Meinung haben und vertreten wollen, sich politisch zu engagieren und diese Meinung auch zum Ausdruck zu bringen. Und nun hat jeder Mensch die freie Wahl, diese Meinung im Rahmen einer Partei zum Ausdruck zu bringen, im Rahmen einer Demonstration zum Ausdruck zu bringen oder durch Nichtwählen zum Ausdruck zu bringen. Das Nichtwählen ist meines Erachtens nach sehr deutlich die schlechteste Möglichkeit, weil das heißt ja nur, dass da nichts ist und keine wirkliche Meinung zum Ausdruck gebracht wird.
Wir kommen jetzt ganz kurz weg von der Politik. Und zwar, was machen Sie denn privat gerne in Ihrer Freizeit?
Ehrlicherweise habe ich im Moment ja praktisch keine, in Anführungsstrichen, Freizeit, denn ich bin von morgens früh bis abends spät in der Stadt unterwegs. Das geht morgens los beispielsweise beim Planen der Termine. Es geht weiter über Besuche auf den Märkten, bei Firmen, Unternehmen, Vereinen bis abends spät. Jetzt hat man gerade Europameisterschaft. Da sitze ich dann in der Kneipe, mache im Open Viewing mit anderen Gästen und schaue mir Fußball an. Wenn ich noch andere Dinge mache und für andere Dinge Zeit habe, ist es vor allen Dingen auch die Homöopathie und das Heilpraktiker-Studium beziehungsweise die Themen, die damit zusammenhängen. Das ist ein Hobby, das ich seit 25 Jahren pflege und wo ich mich natürlich auch laufend informiere, was es da an Neuigkeiten gibt. Und überhaupt das ganze Thema der Naturheilkunde ist sehr, sehr interessant.
Wichtig im Radio ist natürlich auch Musik. Jeder Kandidat, jede Kandidatin darf sich hier noch einen Song wünschen. Was haben Sie sich ausgesucht und warum?
Ich habe mir ausgesucht von Bob Marley, Stand Up, Get Up. weil es zum einen ein, sagen wir mal, ich glaube für die Breite der Zuhörer hier von jung bis alt ein attraktives Lied ist, wo man ein bisschen mitzwingen kann, ein bisschen mitgrooven kann, es verbreitet gute Laune. Und Stand Up, Get Up heißt ja nun mal auch ein Stück weit, sich zu engagieren und sich einzubringen.
Dr. Andreas Baum, OB-Kandidat von Schwäbisch Hall, ist heute zu Gast hier im Mittagsmagazin. Get up, stand up, stand up for your right.
Der Störmelder mit dem OB-Kandidat Innencheck. Heute zu Gast im Studio ist Dr. Andreas Baum. Ein großes Thema bei der Wahl ist auch immer Mobilität. Sie sind wahrscheinlich jetzt hierher gelaufen zum Radio Störfunk, weil Sie ja nach Hall gezogen sind. Ich persönlich bin mit dem Bus hergefahren. Ich wohne in Herlebach und darauf wollen wir jetzt auch kommen, ein bisschen auf die Mobilitätswende. Wie sehen das, wie finden Sie, sollte die Zukunft der Mobilität in Schwäbisch Hall aussehen?
Ja, in der Tat bin ich hier hingelaufen, keine zwei Minuten, einen Berg runter. Ich wohne in der Herrengasse, das ist ja hier sozusagen um die Ecke. Sehr schön, morgens, mittags, abends zum Einkaufen oder nochmal schnell in die Kneipe zu gehen. Man ist sehr schnell bei den Menschen, kann mit denen reden. Ich genieße das sehr und Hall ist ja eine wunderbare Stadt. Und wunderbare Stadt heißt natürlich auch, sich die Frage zu stellen, wie kann diese Stadt in der Zukunft sich entwickeln vor dem Hintergrund der Mobilitätsherausforderungen, denen wir Rechnung tragen müssen, Stichwort Verkehr, Autos, ist ja auch hier über Jahre hinweg auch durchaus kontrovers diskutiert worden. Autos in der Innenstadt, ja, nein, wie macht man das? Parkhäuser, in welchem Umfang, wo baut man die? Hallplatz, wie soll der die Zukunft aussehen? Da gibt es viele Themen, die im Detail besprochen werden müssen und wo Lösungen gefunden werden müssen.
Was wäre Ihre Vorstellung davon, wie soll die Innenstadt aussehen, zum Beispiel autofrei haben Sie gerade erwähnt oder wie wird das Fahrrad eingebunden in Zukunft, wie positionieren Sie sich da?
Also ich bin vom Herzen her ein sehr ökologischer Mensch, der sehr für Nachhaltigkeit sich einsetzt. Sie haben es erwähnt, ich habe drei Kinder, von daher bin ich schon familienorientiert und möchte eine Stadt entwickeln, helfen, die eben für die nächsten Generationen attraktiv ist, umweltbewusst ist und ein im wahrsten Sinne des Wortes schönes Leben auch in der Innenstadt ermöglicht. Heißt konkret, wir müssen einfach die technischen Möglichkeiten stärker nutzen, die es heute schon gibt, aber die sich auch in der Zukunft entwickeln werden, wie zum Beispiel Elektrobusse. Für mich ist es völlig unverständlich, dass in so einer kleinen, engen Innenstadt so große, schwere Ziehharmonika-Busse mit Dieselantrieb fahren. Das passt für mich nicht in die Landschaft, erstmal wegen des Dieselantriebs und zum Zweiten, weil die einfach viel zu groß und zu viel schwerfällig sind. In den Spitzenzeiten, morgens im Schulverkehr oder im Berufsverkehr, sind die vielleicht leidlich gefüllt. Und den Rest des Tages fahren diese riesen Dinger leer in der Gegend rum. Das ist nicht nachhaltig, das ist nicht ökologisch. Da gibt es heute wunderbare Systeme von teilautonomen, kleineren Elektrobussen, Shuttles, die man mindestens mal in den Zwischenzeiten, vielleicht sogar grundsätzlich wesentlich effizienter und kostengünstiger betreiben kann.
Ist es was, was Sie sagen können, das wird auf jeden Fall passieren, wenn ich für 8 Jahre als OB gewählt wird?
Ich würde es mir wünschen. Der OB ist ja der Vertreter der Bürger. Der OB sollte den Raum geben, in einer Stadt den Bürgern Dinge zu entwickeln, sich zu wünschen und das moderieren, dass daraus Dinge gestaltet werden und dann dafür sorgen, dass das, was die Bürger wünschen, umgesetzt wird. Ich würde jetzt nicht sagen, ich muss das so und so machen, sondern ich würde immer sagen, liebe Bürger, es gibt diese Möglichkeiten, diskutiert mal darüber und wenn das dann beschlossen wird, dann gibt es auch noch einen Stadtrat, der hat auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wenn das beschlossen wird, würde ich sehr mich dafür einsetzen, das so schnell wie möglich umzusetzen. Und aufgrund meiner technischen Kompetenz und Erfahrung aus der Automobilindustrie und den anverwandten Bereichen, Automatisierung, Technologisierung, Antriebsformen, alle diese Dinge, die ich kenne, die ich in den letzten 20 Jahren ja gesehen habe und mitgestaltet habe zum Teil, würde ich da natürlich Impulse geben wollen, dass da ein hocheffizientes, CO2-neutrales, nachhaltiges System entwickelt wird.
Wie stehen Sie zu Parkplätzen, zum Beispiel zum Hallplatz oder zu auch Parkhäusern in der Innenstadt?
Ich denke, dass Parkplätze in der Innenstadt völlig falsch angesiedelt sind. Ich stelle mir eher vor, da Shuttleverkehre zu machen und vor den Toren der Stadt die preiswerteren und größeren Flächen zu nutzen. Und dann ist es wichtig, dass diese Parkzonen vor der Stadt kurzzyklig angebunden werden, 24 Stunden am Tag, dass jeder Tourist, jeder Bewohner, jeder aus dem Pendelverkehr hier, egal ob beruflich oder zum Einkaufen, schneller in die Innenstadt reinkommt und bei den Geschäften ist als heute, wo er ja das Gefühl hat, er fährt komfortabel in die Stadt, aber de facto sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, zum Beispiel einen Parkplatz zu suchen. Und wenn wir es schaffen, durch ein modernes Konzept die Suchzeiten zu ersetzen und die Gesamtfahrzeiten abzukürzen, ist es ja auch attraktiv, vor der Stadt zu parken, in den Shuttle einzusteigen und genau zu dem Geschäft zu fahren, wo ich hin will. Vielleicht kurz in den Shuttle einzusteigen, wenn ich noch zum Arzt muss, zum Arzt zu gehen und dann wieder zu so einem Auto gefahren zu werden. Das ist ja viel, viel komfortabler, als hier im Kreis zu fahren und einen Parkplatz zu suchen.
Schwäbisch Hall ist ja nicht so, dass es ein riesig, es gibt schon ein Stadtzentrum, aber es gibt auch sehr viele Teilorte außenrum, wo man dann natürlich auch nicht nur irgendwie den Shuttleverkehr zu einem Parkplatz braucht, sondern vielleicht auch Konzepte für Fahrradwege und dafür braucht man natürlich auch Platz auf den Straßen. Schwäbisch Hall selber ist ja auch eng. Also wie möchten Sie das Fahrrad in Zukunft einbinden in den Stadtverkehr, in die Mobilität?
Das Fahrrad ist sehr wichtig und es ist ja auch heute schon wesentlich wichtiger geworden als in der Vergangenheit und wird zukünftig noch viel wichtiger werden. Vor dem Hintergrund, dass es heute wunderbare Elektroräder gibt in den unterschiedlichsten Ausbaustufen, die teilweise ja so schnell fahren wie Motorräder oder wie Mofas früher. Und dadurch erschließen sich ja auch Menschen wieder das Fahrrad, die früher oder ohne diese Technik nicht mehr Fahrrad gefahren wären. Ältere Menschen, Menschen, die körperlich nicht so fit sind. Heißt, es werden viel mehr Menschen werden, die Fahrrad fahren. Der Bedarf wird größer werden. Und das Zweite ist, dass diese Fahrräder natürlich schneller fahren und vielleicht nicht ganz so beweglich sind wie ein einfaches, nicht elektrifiziertes Fahrrad. Und das muss man bei der Planung berücksichtigen. Das heißt, mehr Fahrradwege, größere Fahrradwege, ein bisschen breiter, besser geschützt Richtung Fußgänger in der einen Richtung, Autofahrer in der anderen Richtung. Da müssen die alten Planungen, die das alle nicht berücksichtigen, einfach mal durchgeschaut werden und die Dinge aktualisiert werden.
Ja, den Störmelder hier jetzt mit dem OB-Kandidat Innencheck. Heute zu Gast ist Dr. Andreas Baum.
Ihr hört Radiostörfunk mit dem Mittagsmagazin. Selo und Jonas in der Mikrofon. Ihr hört den Kandidaten Innencheck heute zu Gast, Dr. Andreas Baum. Ebenfalls ein großes Thema deutschlandweit auch ist die Mietpreiserhöhung. Also Wohnen in Halle ist teuer. Wollen Sie da was dagegen tun, dass die Mieten immer teurer werden und Leben in der Stadt selber auch immer teurer?
Da können wir auf jeden Fall als Stadt und ich als Bürgermeister was gegensteuern. Die Stadt hat ja eine eigene Wohnungsbaugesellschaft, die muss sicherlich gestärkt werden. Und jedes Haus, jedes Gebäude, was die Wohnungsbaugesellschaft zukünftig zusätzlich hat, dient mit dazu, preiswerten Wohnraum sicherzustellen. Ein weiterer Punkt ist bei den Planungen der neuen Teilorte und der neuen Ansiedlungen, da wo Baugebiete sind, stärker darauf zu achten, dass eben die Flächen besser genutzt werden. In der aktuellen Sitzung des Bauausschusses habe ich gesehen, dass da sehr viele auch Einfamilienhäuser geplant sind. Jetzt will ich gar nicht den Familien ihre Einfamilienhäuser wegnehmen, aber die Frage ist an der Stelle, was ist uns wichtiger, große Einzelgrundstücke für einzelne Familien zu haben oder diese Grundstücke vielleicht anders zu parzellieren und dann eher mehr kleinere Einheiten zu bauen, was ja immer noch dann Einfamilienhäuser sein können, wenn man das gerne haben möchte. Und das ein oder andere größere Grundstück würde ich auch mal zusammenfassen und zum Beispiel Flächen schaffen für Tiny-Häuser. Da gibt es einen riesigen Bedarf, der ist bisher total wegignoriert worden. Und wenn man sich mal vorstellt, dass so ein Tiny-House vielleicht 20, maximal 50 Quadratmeter braucht, dann kann ich auf der Fläche von einem Einfamilienhaus mit 1000 Quadratmeter Grundstück 20 Tiny-Häuser hinstellen. Und anstatt dass eine Familie Platz hat, haben dann 40 Familien Platz. Und das wird natürlich dann das Bauen schon deutlich preiswerter machen. Und auch so ein Tiny House, das kriege ich für wenige 10.000 Euro gebaut. Das kann ich mit viel Eigenleistung bauen. Das ist ja eine ganz andere Größenordnung, als ein teures Einfamilienhaus zu schaffen.
Also sehen Sie die Zukunft der Stadt auch eher in, also der auch der Expansion der Stadt eher in Verdichtung als in jetzt eben horizontaler Ausbreitung?
Ich würde da jetzt nicht unbedingt Verdichtung zu sagen. Das ist einfach eine bessere Nutzung und wir müssen Prioritäten setzen. Wenn, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir umweltbewusster sein wollen, nachhaltiger sein wollen als in der Vergangenheit, dann müssen wir mit den Flächen, die uns zur Verfügung stehen, sorgsam umgehen. Am Ende wollen wir auch alle ernährt werden. Wir brauchen die Ackerflächen. Wir können jetzt nicht alle Äcker und Wiesen und alle Wälder abholzen und nur noch Häuser hinsetzen. Das wäre ja komplett der falsche Weg.
Zu einer guten Wohnsituation in der Stadt gehört natürlich nicht nur bezahlbarer Wohnraum, sondern auch soziale Infrastruktur, also auch Kindergärten, Schulen. Da haben wir in Schwäbisch Hall einen ziemlichen Mangel, gerade auch was Erzieher- und Kitaplätze angeht. Wie wollen Sie dem entgegenwirken?
Ja, in der Tat, das stimmt. Das wird von vielen Bürgern bemängelt, dass sie lange warten müssen, bis sie überhaupt mal einen Kita-Platz bekommen. Auch da kann man und muss man sicherlich schauen auf die Kosten und auf Gebäudeinfrastruktur und sich die Frage stellen, muss jeder Kindergarten erst ein Millionenprojekt sein? Früher ging das ja auch mit etwas einfacheren Rahmenbedingungen. Und die Löhne der Erzieherinnen sind sowieso schon relativ niedrig. Also da jetzt drüber nachzudenken und zu sagen, wir müssen da sparen und die Löhne reduzieren, ist totaler Quatsch. Ganz im Gegenteil. Für unsere Kinder sind die besten ausgebildeten Erzieher, die dann auch adäquat bezahlt werden müssen, dramatisch wichtig. Also da kann man gar nicht drüber nachdenken, sondern man muss einfach über Gebäude, über Infrastruktur sich Gedanken machen. Man muss die Attraktivität des Arbeitsplatzes steigern, Stichwort Teilzeitarbeitskräfte. Da flexibel auch auf die Anforderungen der Erzieherin selber achten, um mehr Menschen dann hier hinzukriegen, die diese verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen wollen.
Wenn Sie über die Gebäudeinfrastruktur reden und von keinen Millionenprojekten, von was für Kitas reden Sie dann? Sind das dann so Container-Kitas? Ich weiß nicht, da gab es schon von anderen Kandidaten Vorschläge, zumindest übergangsweise.
Also Container-Kitas, da habe ich eher ganz schlechte Erinnerungen an die etwas weiter zurückliegende Vergangenheit, was Behelfsunterkünfte und sowas anbelangt, um Gottes Willen nicht. Ich war viele Jahre Kindergartenbeauftragter der katholischen Kirche und dieser Kindergarten war in einem, ich sag mal, umgebauten älteren Gebäude. Der hatte natürlich jetzt nicht die allertollsten Hightech-Gimmicks, die man in einem Neubau hat, mit großen Fensterflächen. Da waren die Fenster vielleicht auch mal normal groß und die Decken nicht super hoch und so weiter. Aber am Ende des Tages war es ein normales Wohngebäude und da haben über Generationen die Menschen ihre Kinder wohlbehütet gewusst. Und ich denke, da ist das Personal und die Qualifikation des Personals wesentlich wichtiger als jetzt das neueste Gimmick in dem Gebäude, was für viele Millionen erst irgendwo auf der Wiese neu aufgesetzt werden müsste.
So viel dann auch jetzt schon mal erstmal zum Wohnen in Schwäbisch Hall. Hier im OB-Kandidat-Innencheck mit Dr. Andreas Baum sprechen wir gleich über Kultur. Ihr hört den Kandidat-Innencheck hier im Mittagsmagazin auf Radio Störfunk. Heute zu Gast ist Dr. Andreas Baum. Während der Corona-Zeit stand jetzt die Kultur eine ganze Weile still. Jetzt geht es langsam wieder los. Was wollen Sie tun, um die Kultur bei Ihrem Wiedererwachen zu stärken?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte ja das Vergnügen, gestern Abend in der Kantine 21 zu sein, die für uns ja eine schöne Veranstaltung gemacht hat mit Live-Musik. Waren zwar nur 10 vor der Kamera und vielleicht 5 hinter der Kamera, 15 Menschen in der Kantine. Ich denke mal, Sie waren auch schon da und wissen, wie groß die ist. Da geht man verloren mit 15 Leuten. Aber es hat mich sehr gefreut, mal wieder eine Band live zu sehen. Und ich würde mich total gerne dafür einsetzen, das zukünftig wieder mehr zu ermöglichen. Und auch unter den ja nicht immer ganz einfachen Bedingungen einer auslaufenden Pandemie, wieder hochlaufenden Pandemie, also unter Berücksichtigung der Hygieneerfordernisse möglich zu machen. Ich glaube, dass man da viel mehr möglich machen kann, auch und insbesondere, wenn man mehr Kulturplätze schafft im Außenbereich. Da gibt es wunderbare Denkansätze, zum Beispiel auf einer Wiese kleine Plattformen zu bauen, sodass Familienverbünde oder Freundschaftsgruppen auf ihrer eigenen Plattform Party machen können. Und zwischen Plattform und Plattform sind halt mal 2,50 Meter Grünfläche, sodass das unbedenklich ist, draußen im Freien. Und vorne auf der Bühne kann ein Gig stattfinden, kann aber auch genauso gut, so wie in einem Autokino, eine Kinoveranstaltung stattfinden, sodass die Menschen als Gruppe was unternehmen können, ohne sich gegenseitig zu gefährden. Und ich glaube, da kann man viel, viel mehr machen, als das in der Vergangenheit erfolgt ist.
Was verbinden Sie denn mit Kultur Schwäbisch Hall persönlich?
Naja, ich hatte das Glück, eingeladen gewesen zu sein im Nathan der Weise, also hier Kultur auf der großen Treppe, im Freilichttheater. Das ist natürlich schon sehr, sehr anspruchsvoll. Ich vermisse eher was für die Jugendlichen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, auf der kleinen Treppe am Froschgraben zum Beispiel Poetry Slam zu machen. Ich weiß, dass von Seiten der Schauspieler, die ja jetzt in der Stadt sind, für die große Kultur ein großes Interesse und Bereitschaft da wäre, das zu unterstützen und zu begleiten und anzuleiten. Das hat man leider bisher versäumt. Das wäre zum Beispiel, was ich gerne machen würde, um auch jüngeren Menschen der Kultur zuzuführen. Ich glaube nicht, dass die Spaß daran hätten, Nathan der Weise zu gucken, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jüngere Menschen gerne mal ein Battle machen würden mit Poetry Slam. Das wäre zum Beispiel eine konkrete Sache. Und dann gibt es ja hier Kultur im Sinne von Museen, da gibt es auch sehr, sehr viel. Davon aber auch nichts, was für Jüngere geeignet ist. Auch das ist ja eher hochanspruchsvoll, was gut und recht ist. Aber mein Augenmerk geht vor allen Dingen auch immer in Richtung Jugendliche, junge Menschen, junge Erwachsene. Und ich würde mich sehr dafür einsetzen, ein Stück, einen Beitrag zu leisten, dass die sich hier so wohlfühlen, dass sie auch hier bleiben. Nicht, wenn sie Party machen wollen oder was erleben wollen, nach Heilbronn oder Stuttgart fahren, sondern mehr hier bleiben. Da könnte ich mir zum Beispiel auch eine Open-Air-Veranstaltung vorstellen oder andere Formate wie Gauklerfeste in der Stadt. Also da gibt es viele, viele Dinge, die man machen kann.
Poetry Slam gibt es tatsächlich sogar in Hall, manchmal im Club Alpha, ist jetzt allerdings auch gerade wegen Corona noch ein bisschen schlecht, aber da würde ich persönlich sagen, mehr Angebote für die Jugend fände ich auch toll. Trotzdem, Schwäbisch Hall ist eigentlich von der Kultur her relativ gut aufgestellt. Es gibt auch einige Touristen, zum Beispiel 2016 gab es über 500.000 Übernachtungen im Landkreis. Das ist jetzt natürlich auf den ganzen Landkreis bezogen und nicht nur auf die Stadt selbst. Wie sehen Sie die Zukunft von Tourismus in Schwäbisch Hall?
Tourismus wird ja nicht von allen gut geheißen. Also ich habe viele Bürger gesprochen, die gesagt haben, ich bin Haller, ich möchte mich hier wohlfühlen und möchte auch Hallern begegnen. Und zu viel Tourismus beeinträchtigt dann das Stadtbild, das Flair, die Stimmung. Und da muss man mit Augenmaß vorgehen. Das geht sogar teilweise in Richtung Verfügbarkeit von Wohnungen, das Thema, was wir vorhin hatten. Wenn Wohnraummangel herrscht auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu viel Tourismus da ist, sodass Wohnungen wegfallen, weil sie halt nur als Übergangswohnung für R&B oder quasi kleines Hotel für Touristen genutzt werden, dann muss man auch da mal mit Augenmaß draus schauen und gucken, wo die Prioritäten sind. Also Tourismus ja, aber immer mit Augenmaß.
Aber würden Sie sagen, das Maß ist schon erreicht oder da ist noch Luft nach oben, da kann man noch ein bisschen fördern, weil natürlich auch der Einzelhandel auch immer vom Tourismus lebt und die Gastronomie.
Gut, also in den letzten jetzt fast anderthalb Jahren war ja fast nichts mit Tourismus und damit hat auch der Einzelhandel dramatisch gelitten. Und wir müssen jetzt zuallererst mal dafür sorgen, dass Einzelhandel, Tourismus wieder auf ein, ich sag mal, normales und bisher übliches Maß angehoben wird. Denn da hat sich die Welt ja auch sehr stark verändert. Nachdem anderthalb Jahre keine Kultur stattgefunden hat, nicht stattfinden durfte, hat sich auch das Freizeitverhalten, das Urlaubsverhalten der Menschen verändert. Und wenn wir da nicht aktiv gegensteuern, kann es uns ja passieren, dass aus dieser Umgewöhnung heraus die Menschen gar nicht zurückkommen und wir auf einem Niveau von einem Viertel oder was auch immer des alten Niveaus sind und dann haben wir viel, viel weniger. Und das würde der Stadt natürlich erheblich schaden. Also Wir müssen da die Dinge wieder ankurbeln. Wir müssen auf das alte Maß zurück. Ich bin totaler Verfechter von Handel, Gewerbe in der Innenstadt. Ich habe große Sorge auch nach der Krise oder nach dem, was die Geschäftsleute erlitten haben, dass noch mehr schließen. Da habe ich mit vielen gesprochen, die teilweise kurz davor stehen. Und ich kann mir nicht vorstellen und will alles dafür tun, dass wir nicht eine lange Meile von 27 Pommesbuden haben als Fressmeile und alles andere ist weggebrochen. Das darf nicht passieren und dafür werde ich Sorge tragen, dass das auch nicht passiert.
So viel dann zum Tourismus und Kultur in Schwäbisch Hall. Gleich sprechen wir noch ein bisschen über Lebensqualität und machen die Abschlussrunde. Hier hat Radio Störfunk mit dem Kandidatinnencheck. Wir haben 3:15.
Der Störmelder mit Jonas und Zähler Mikrofon. Wir haben heute im Rahmen des OB-Kandidat-Innenchecks Dr. Andreas Baum zu Gast. Herr Baum, wie sieht denn ein perfekter Tag in Hall für Sie aus?
Der perfekte Tag fängt an mit einer schönen Tasse Kaffee, dann nach draußen zu gehen, durch die Stadt zu gehen, schönes Wetter zu haben, nicht so ein auf gut Deutsch gesagt Pisswetter, was wir jetzt die letzten Tage haben, die Sonne zu genießen, vielleicht ein bisschen Sport zu machen unten im Park, in den Ackeranlagen und dann sich natürlich an den Computer zu setzen, Mails zu bearbeiten, mit den Bürgern in Kontakt zu kommen, zu telefonieren, zu mailen, Besuche zu machen mit jetzt aktuell Vereinen, Verbänden, Unternehmungen. Um dann abends schön gemeinsam mit Freunden auch wieder in der Stadt zu sitzen, in irgendeinem Restaurant und zu plaudern und den Tag ausklingen zu lassen.
Sie haben es gerade schon gesagt, mit den Bürgern in Kontakt treten, das ist ja sehr wichtig für Sie, also auch die Bürger mitnehmen bei Entscheidungen. Sprich, wenn Sie jetzt OB werden, kann man dann von Bürgerentscheiden und Abstimmungen ausgehen, die größere Projekte in der Stadt betreffen?
Auf jeden Fall. Die Beteiligung der Bürger ist mir unglaublich wichtig. Dabei vor allen Dingen auch stärker, als das in der Vergangenheit der Fall war, die jungen Menschen einzubeziehen. Es gibt ja in den Teilorten so auch diese Teilortschaftsräte, die, soweit ich das beobachtet habe, auch im Wesentlichen von Erwachsenen und älteren Menschen heute besetzt sind. Was ich mir da zum Beispiel vorstellen kann, auch so eine Art Jugendparlament zu machen in der Stadt und auch in den Teilorten, wo dann gezielt die Themen aufgegriffen und bearbeitet werden, die die jungen Menschen betreffen. Wie zum Beispiel die Frage nach, mache ich einen Inline-Park, mache ich irgendwo einen Bolzplatz, mache ich eine Hütte, um Jugendtreffs zu ermöglichen, stelle ich irgendwo Bauwagen hin, um Treffen zu ermöglichen, gerade auch jetzt wieder unter Pandemiebedingungen sowas draußen zu machen, einen Anlaufpunkt zu haben, wo man seine Sachen unterbringen kann, wo man auch mal dann was trockenstellen kann, aber ansonsten sich draußen trifft am Lagerfeuer, so kenne ich das, dass einfach Begegnung möglich ist an möglichst vielen Stellen rund um die Stadt.
Was würden Sie von einer klimaneutralen Stadt Schwäbisch Hall halten?
Eine klimaneutrale Stadt halte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt für schlicht und ergreifend nicht finanzierbar. Die Stadt hat aktuell größenordnungsmäßig 22 Millionen Unterdeckung im Haushalt. Wir müssen erstmal schauen, dass wir wieder das Geld verdienen, was wir ausgeben. Wir wollen natürlich eine nachhaltige Stadt, wir wollen Klimaneutralität und das müssen wir mit Augenmaß machen. Also krasses Beispiel, ich halte wenig davon, jetzt sozusagen anzuordnen, dass jedes öffentliche Gebäude mit Solarzellen gepflastert wird, ohne vorher geschaut zu haben, ob die Dächer richtig ausgerichtet sind, ob sie abgeschattet sind, ob das jetzt optisch zulässig ist. Da kann ich mir beispielsweise eher vorstellen, vor den Toren der Stadt auf entsprechenden Flächen wirklich einen optimalen Solarpark zu installieren und darüber einen Beitrag zu leisten zur CO2-Neutralität.
Wie würden Sie denn die Lebensqualität einschätzen in Schwäbisch Hall, so auf einer Skala von 1 bis 10?
Ehrlicherweise würde ich sagen 10. Also,
und die Begründung?
Ich habe das Gefühl, also ich habe hier mit unglaublich vielen Menschen gesprochen, die ein super hohes, super ausgeprägte Zufriedenheit haben. über die Rahmenbedingungen insgesamt. Erfreulicherweise, obwohl natürlich in Einzelfällen Kritik da ist. Der eine sagt, der Tunnel ärgert mich und der darf nicht gebaut werden. Der andere sagt, der Halbplatz mit den ganzen Parkplätzen, das ärgert mich, das darf nicht gemacht werden. Es gibt natürlich sehr viel Kritik im Einzelnen, über die ich mit den Menschen gesprochen habe. Aber trotz dieser Kritik im Einzelnen, die ja berechtigt ist, habe ich die Menschen als sehr zufrieden erlebt, die zu schätzen wissen, wie schön das hier ist, wie gut man hier leben kann, wie sich die Menschen einsetzen, auch füreinander und untereinander, dass es uns hier gut geht. Und das fand ich auch sehr beeindruckend in der Stadt.
Aber würden Sie sagen, ist es Lebensqualität 10, wenn Jugendliche nach 10 nicht mehr nach Hause kommen aus der Stadt, weil keine Busse fahren?
Das ist jetzt die Frage, wie man die 10 definiert und wie wichtig dieser einzelne Aspekt ist. Auch diese Jugendlichen, die abends nicht nach 10 nach Hause kommen und eine Alternative brauchen, sei es, dass sie sich im Freundeskreis organisieren, wissen ja zu schätzen, dass sie hier ein Dach über dem Kopf haben, dass sie zu essen haben, dass sie eine super Gesundheitsvorsorge haben, dass sie eine super Ausbildung kriegen können. Also wir können jetzt über 9,5 reden und sagen, ich sorge dafür, dass der Bus 24/7 fährt und dann wird auch die 0,5 noch da sein, dass auch diese Jugendlichen wirklich mit 10 dabei sind.
Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Wir haben jetzt, genau, zum Abschluss haben wir noch ein Fragespielchen vorbereitet.
Ein Fragespielchen,
genau.
Okay.
Das Ganze funktioniert so, wir fangen einen Satz an und Sie sind dann aufgefordert, den zu beenden und auch sich kurz zu fassen.
Okay.
Dann fangen wir an mit unserem ersten Satz und der ist, wenn ich Oberbürgermeister werden würde, würde ich als allererstes Folgendes angehen.
Ich habe aufgerufen, mir Dinge zu schicken für ein 100-Tage-100-Taten-Programm. Also die vielen kleinen Lästigkeiten, die man schnell erledigen kann. Das kann mal eine Hecke sein, die mir irgendwo in den Fahrradweg hängt. Das kann ein Mülleimer sein, der immer überquillt oder wo der Mülleimer gar nicht mehr installiert worden ist und andere Dinge, die man sehr, sehr schnell lösen kann. Das wäre das, was ich als eine der ersten Dinge machen würde. Ein weiteres ist vor allen Dingen, mich mit den Mitarbeitern, Kollegen in der Verwaltung auseinanderzusetzen, die kennenzulernen, die Strukturen kennenzulernen und aufzunehmen, wo die Potenziale sehen, die Verwaltung besser zu machen und deren Tätigkeit zu unterstützen.
Ich bin ein kompetenter Oberbürgermeister, weil...
Weil ich ein guter Kenner von technischen Themen bin, mich auskenne mit Verwaltungen, mit den Anforderungen, die Bürger und Unternehmen haben an eine Verwaltung, weil ich bereit, gewillt und in der Lage bin, mit Menschen zu sprechen und auch durchaus unterschiedliche Interessen zu vermitteln und zu einem Konsens zu führen.
Für Schwäbisch Hall wünsche ich mir...
dass bei der Oberbürgermeisterwahl die Mehrheit das Kreuzchen bei mir macht.
Dann, Herr Baum, vielen Dank für Ihr Kommen und den Einblick in Ihr Programm für die Oberbürgermeisterwahl.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.